Radio 1. Die Literaturagenten. Die Sondersendung zur Leipziger Buchmesse mit Gesa Ufer und Marion Brasch. Präsentiert von Dussmann, das Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße.
Da sind wir wieder.
Und zurück aus Leipzig.
Und ehrlich gesagt, 251.000 Besucher, so fühlte sich das auch an, ne? Wenigstens
du
am
hast
Samstag.
Hast sie nicht durchgezählt? Ich habe sie durchgezählt. Aber genau 251.653. 4.
Ich fand es trotzdem schön.
Es war sehr schön und es wird ja auch sich in dieser Sendung widerspiegeln, ne?
Wir haben zum Beispiel Tipptopp-Empfehlungen von lauter Büchermenschen, die wir auf der Leipziger Buchmesse getroffen haben. Wir haben natürlich in Leipzig ein Buch ausgesetzt, von dem ich sehr gespannt bin, ob sich auch die Leipziger Finder hier melden werden.
Genau, ein Gedichtband nämlich, denn Gedichte, als hätten wir es geahnt, oder?
Spielen eine große Rolle
und wir, als hätten wir es geahnt, hat ja auch ein Lyriker den Leipziger Buchpreis gewonnen.
Jan Wagner mit seinen Regentonnen-Variationen. Irgendjemand schrieb, fand ich auch sehr schön, man hätte sich keine bessere Parodie auf den Literaturbetrieb ausdenken können, als dass ein Buch mit dem Titel Regentonnen-Variationen gewinnt.
Genau, und deswegen haben wir uns auch eine richtige, gute, tolle, lustige Dichterin eingeladen, nämlich Nora Gomringer, die wird uns besuchen und ganz viele andere Sachen machen wir auch noch. Und
viel Spaß, bis herzlich willkommen.
Stellen Sie sich vor, Sie schalten den Fernseher ein und nicht Judith Rakers lächelt Sie an, sondern Sarah Wagenknecht. Und es ist doch nicht die Tagesschau, sondern...
Guten Abend, meine Damen und Herren, zu den Tagesthemen. Zur Spätausgabe der aktuellen Kamera.
Es gibt sie noch, die DDR. Jedenfalls in der Fantasie von Thomas Bussig. Und er selbst ist ein Dissidentenschriftsteller, der ein Versprechen abgibt.
Ich verspreche heute, dass ich erst in den Westen fahren werde, wenn jeder in den Westen fahren kann. Ich verspreche, dass ich erst dann ein Telefon haben werde, wenn jeder ein Telefon haben kann. Und ich verspreche, dass ich erst dann die unerträgliche Leichtigkeit des Seins lesen werde, wenn jeder sie lesen kann.
Das gibt's in keinem Russenfilm, heißt der neue Roman, in dem Thomas Bussig die deutsche Geschichte umschreibt. Und sich selbst mittendrin. Wie er sich in dieser Welt gefühlt hat, erzählt er jetzt bei den Literaturagenten.
Hallo Thomas.
Ja, hallo Marion.
Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Ich bin ja jetzt hier bei unserem Duo Infernale bei Marion und mir so ein bisschen der Berufswessi. Also ich bin eben im Westen Deutschlands aufgewachsen und mir sagt diese Redensart, das gibt's in keinem Russenfilm, sagt mir gar nichts. Wofür steht das eigentlich?
Ja, das ist eine Redensart, die ist leider ausgestorben und nichts ist an die Stelle getreten. Das heißt so viel wie, es ist unglaublich. Also was ich auf der Hochzeit meines Bruders erlebt habe, das gibt's in keinem Russenfilm. Ja, so in der Art.
Mhm. Du warst ja gerade auch bei der Leipziger Buchmesse, bist wahrscheinlich auch gerade wieder nach Hause gekommen. In deinem Buch kommt ja auch die Leipziger Buchmesse vor. Da kursiert Mitte der 90er Jahre gerade das Gerücht von der Abschaffung der Zensur in der DDR. Also die DDR ist noch existent. Das ist ein Aspekt der Geschichte, in der du die DDR tatsächlich weitererzählst. Also als habe es den Mauerfall nie gegeben. Was hat dich denn überhaupt zu der Idee gebracht, das zu tun?
Na, das Buch ist ja eigentlich eine Parodie auf das Genre der Autobiografie. Und es war tatsächlich so, als dass ich eines Nachts senkrecht im Bett saß und gedacht habe, was wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Das war so vor gut 5 Jahren, vor dem 20. Jahrestag des Mauerfalls, als ich für alle möglichen, gerade ausländischen Zeitungen, was zu diesem Jubiläum schreiben sollte. Und das war immer das Gleiche. Und irgendwann habe ich begriffen, wie gesagt, nachts aufrecht im Bett sitzend, eigentlich wird man diesem Ereignis nur gerecht, wenn man sich mal vorstellt, was wäre, wenn nicht. Und irgendwann war mir dann klar, dass ich nicht nur über mich nachdenken muss und darüber, wie mein Leben weitergegangen wäre, sondern dass ich eben auch dieser DDR, die ja fortbesteht, dass es mit der auch weitergehen wird, also dass die DDR des Jahres 2010 nicht eine DDR des Jahres 1985 sein kann.
Diese DDR besteht ja noch in deinem Roman, aber nicht nur das, sie entwickelt sich ja weiter. Und das muss sie ja auch, denn sie existiert nicht im luftleeren Raum. Bei dir wird sie sogar zur Wirtschaftsmacht, auch wieder durch seltsamste Zufälle, kuriose Verquickungen. Der Zufall spielt bei dir aber auch eine große Rolle, oder?
Naja, das ist eben so, dass der Zufall im Leben eine große Rolle spielt. In Romanhandlungen will man ihn nicht. Romane sollen immer eine Stringenz haben und Filme erst recht. Also da mag man den Zufall nicht. Und es ist tatsächlich so, also dass das Leben eine geringere Glaubwürdigkeit hat als Romanhandlungen oder Filmhandlungen. Aber das Leben muss sich nicht dafür rechtfertigen. Also es hat kein Glaubwürdigkeitsproblem, weil es einfach stattfindet. Aber Wenn ich in einem Roman gelesen hätte, in einem Roman, der Mitte der 80er Jahre erschienen ist, wenn ich da gelesen hätte, oh, der Mauerfall wird herbeigeführt durch den Versprecher eines Politbüromitglieds, das Buch würde ich in die Ecke pfeffern und würde sagen, was für ein Käse.
Was du ja im Prinzip, das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, was du ja am Ende des Romans auch tust. Da wird, kriegst du es plötzlich mit einem Roman zu tun, in dem genau diese Geschichte erzählt wird. Also die kontrafaktische Geschichte, in der kontrafaktischen Geschichte. Du schreibst dich ja nun selbst in die Geschichte rein als Schriftsteller Thomas Brussig, der aus Versehen ein Dissidentenschriftsteller und berühmt wird, der einen Skandal provoziert und so weiter. Ist das alles pure Ironie oder steckt da auch Wunschdenken drin? Das heißt, berühmt geworden bist du ja, aber Dissident warst du eigentlich nie.
Ja, also das mit dieser Dissidentenrolle, mir war da schon klar, dass das auch irgendwie Gotteslästerung ist oder so. Ja, denn ich war kein Dissident, nun war ich zugegeben auch ziemlich jung, als das zu Ende war. Aber die, also so wie ich mich kenne, glaube ich, bin ich da auch ein bisschen zu feige. Also diese Größe und diese Festigkeit, die man als Dissident ja haben muss und man muss sie jeden Tag haben. Ich weiß nicht, ob ich mir das so ohne weiteres zutrauen würde. Also ich müsste dann in so eine Rolle auch reinwachsen und um da irgendwelchen Spekulationen hier, was bildet der sich ein, der hat doch keine Ahnung von dem, was wir durchgemacht haben. Also um dem zu entgehen, bin ich eben tatsächlich auch ein Dissident, der eher über die Zuschreibung Dissident funktioniert, aber der es eigentlich gar nicht ist und der auch nicht sein will und so. Also da, so bin ich eben diesem Problem ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber das eröffnet der Komik dann eben Räume, ja. Also wenn du für jemanden gehalten wirst, der du nicht bist und sich Hoffnungen oder auch Befürchtungen, Ängste auf dich projizieren und du dich immer als jemand verhalten musst, für den du gehalten wirst, aber der du eigentlich nicht bist, das ist ja auch Gelegenheit für Komik.
Jetzt ist es ja so, dass du ja auch diversen anderen prominenten Menschen neue Rollen zuteilst. Also Sarah Wagenknecht haben wir vorhin schon in der Anmoderation gehört, ist Sprecherin der aktuellen Kamera. Gysi wird irgendwann Staatsratsvorsitzender, Wolfgang Thierse, ein erfolgreicher Verleger. Man kann sich vorstellen, dass du ein großartiges, diebisches Vergnügen hattest, den Personen diese neuen Rollen zuzuweisen. Aber ich frage mich, gab es da schon von irgendeiner Seite Beschwerden?
Ach na ja, neuerdings sind wir ja alle Karikaturisten, ja, J'esprit Charlie. Aber ich habe schon gelernt, also karikiert werden, das ist dann wieder was anderes. Ja, wir wollen alle gerne Karikaturisten sein und halten es mit ihnen. Aber wenn man sich dann eben karikiert sieht, dann hat man vielleicht mal für einen Tag schlechte Laune. Das ist etwas, was ich jetzt in den letzten Tagen gelernt habe. Aber das gehört eben dazu. Also ich habe mir da natürlich auch Gedanken drüber gemacht, wie das ist, wenn du andere nimmst und sie zum Objekt deiner Fantasie machst. Das ist etwas, da kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Vorstellung ist, die jedem erstmal Unbehagen bereitet. Und deshalb wollte ich damit auch verantwortungsbewusst umgehen und wollte es nicht zu einem Machtmissbrauch kommen lassen.
Naja, zumal du dich ja auch selbst zum Objekt deiner Fantasie und vor allem auch deiner Ironie gemacht hast. Ich denke, Thomas Brussig, der hat auch eine gute Portion deiner Ironie abbekommen und das ist auch schön. Thomas Brussig über seinen Roman Das gibt's in keinem Russenfilm, der hat 384 Seiten, ist bei S. Fischer erschienen und kostet 19,90 €. Danke, Thomas. Ja, das war ein Feeling B. Genau, ich suche die DDR. Feeling B waren ja letzte Woche gerade hier vertreten durch Flake, der ein großartiges Buch geschrieben hat, nämlich seine Geschichte Tastenficker haben wir hier vorgestellt.
Kannst du es auch nicht oft genug sagen?
Nein, weil es ein tolles Buch ist und gute Bücher müssen sehr viel besprochen werden im Radio. Was wir tun.
Ja, und ich wollte noch eine Empfehlung meinerseits abgeben, beziehungsweise ganz viele Empfehlungen kolportieren, denn wir haben ja auf der Messe natürlich jede Menge Büchermenschen getroffen, sind mit ganz vielen ins Gespräch gekommen und haben natürlich den günstigen Moment genutzt, um auch all diese Menschen nach ihren Buchempfehlungen für dieses Frühjahr zu fragen.
Ja, und jetzt kommt die Stelle, wo man dann mal sagt, ja, am besten nehmen Sie sich jetzt Zettel und Stift. Heute sagen wir einfach, gucken Sie unter radio1.de. Da finden Sie die Buchempfehlung nochmal mit Verlag und Preis. Und hier kommen diese sehr guten Tipps für neuen Lesestoff.
Mein Name ist Hilmar Winterling vom Blog 54books.de und ich möchte euch ganz, ganz, ganz unbedingt Alles ist jetzt von Julia Wolf empfehlen. Das hat bei Amazon nur eine Bewertung, das sind 3 Sterne. Das ist völliger Quatsch, das hat jemand geschrieben, der das Buch anscheinend weder gelesen noch verstanden hat. Das ist ein Debüt, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt und das würde ich ganz, ganz wunderbar für Männlein, Weiblein, Alt und Jung. Es ist quasi ein Adoleszenzroman. aber der moderne Adoleszenzroman in der Großstadt. Groß- und Kleinstadt prallen aufeinander. Und die Protagonistin arbeitet im Stripclub, um das vielleicht, das befeuert bestimmt den Verkauf.
Ja, mein Name ist David Mesche, ich komme von der Buchbox, bin dort Buchhändler. Und eins meiner absoluten Lieblingsbücher im Frühjahr ist von Julia Jessen, Alles wird hell. Das ist eine relativ unbekannte Autorin, das ist beim Kunstmann Verlag rausgekommen. Und es beschreibt so das Leben einer Frau, die, es beginnt in der frühesten Kindheit bei ihr. Die Erlebnisse, die sie hat, dann eine Hochzeit, ist wahnsinnig poetisch geschrieben, wunderbare Sprache. Dann setzt es wieder ein später, wo sie dann heranwachsend ist. Also sie wird immer älter, es geht so in 4, 5 Episoden ihres Lebens. Am Ende ist sie ja eine alte Frau und es macht total Spaß zu lesen auf jeden Fall. Und das kann ich nur jedem absolut ans Herz legen.
Hallo, ich heiße Daniel Beskos, ich bin vom Mayrisch Verlag und ein Buch, was ich gerade entdeckt habe, was ich sehr toll finde, das heißt Evolution und das ist ein Buch für Kinder quasi, wo sehr schön, also eigentlich wunderbar illustriert die Evolution erklärt wird. Das erschien im Gerstenberg Verlag und es war auch, glaube ich, Lux des Monats vor einiger Zeit und es ist wirklich sehr empfehlenswert.
Also mein Name ist Reinhard Kaiser-Mühlecker. Mir fällt kein Frühjahrsbuch ein, aber eines, das auch immer passt. Und jetzt und auch in 10 Jahren von Victor Serge, das heißt Schwarze Wasser. Ich weiß auch nicht, in welchem Verlag es erschienen ist. Aber das ist ein ganz wunderbarer Autor, der seine Zeit erfahrbar macht. Ganz anders als ein historisches Buch, das je könnte, mit einer Poesie, die ihresgleichen sucht.
Also alle Angaben, die jetzt hier fehlten, die finden Sie eben auf der Radio 1 Internetseite. Und Marian, ich habe für dich noch ein klitzekleines Rätsel vorbereitet. Du musst nämlich mal raten, wir haben jetzt hier noch so eine etwas prominentere Stimme. Auch nochmal mit einer kleinen Buchempfehlung. Und vielleicht kannst du mir ja mal sagen, wer ist denn das hier?
Ich bin hier, weil beim Christoph Links Verlag ein Buch erscheint unter dem Titel Freipass. Das befasst sich zwar auf der einen Seite mit meinen Büchern und wie das im Echt? Ausland aufgenommen wird. Das
ist natürlich auch darf man dem Mann ins Wort fallen?
Das ist gut lesbarer Artikel. Und andererseits hat es einen Schwerpunkt einer Autorin betreffend, die zu DDR-Zeiten einen großen Namen hatte, eine bedeutende Schriftstellerin, nämlich Irmtraut Morgner. Und deren Werk wird nochmal vorgestellt, weil die Gefahr besteht, dass sie in Vergessenheit gerät. Also ihre Troubadour und die Spielfrau Laura, das ist ein so wunderbares Buch. Wenn man das gegen manch ein Buch, das gegenwärtig rauskommt, stellt, die hochgefeiert werden, als seien das, also das Buch des Jahrhunderts oder der Wenderoman oder was immer auch. Nein, das ist die Irmtraut Morgner, die wie ein Leuchtturm nach wie vor ist. Und unter widrigsten Umständen, gegen die Zensur und trickreich, hat sie diese Bücher geschaffen. Die wird in diesem Freipass beim Linksverlag, das ist die Nummer 1, eine Art Jahrbuch, vorgestellt. Und das Buch möchte ich von mir aus empfehlen.
Ich weiß es. Na? Die mahnende Stimme. Ich musste noch mal so ein bisschen nachdenken. Es war Günter Grass, oder?
Ja, es war wirklich Günter
Grass. Du saßt mit ihm am Kaminfeuer.
Ja, tatsächlich. Also ich musste die Geschichte noch mal ganz erzählen. Die war nämlich eigentlich ziemlich schön. Ich habe ja gewohnt in einem dieser typischen Discounter-Hotels in Leipzig. Und ich saß so beim Frühstück und dann irgendwann schob also echt wie so eine Erscheinung Günter Grass mit seinem Frühstückstablett an mir vorbei. Und das wirklich Lustige war, da waren auch ganz viele Israelis untergebracht in diesem Hotel. Und die drehten nun also völlig durch. Günter Grass ist in Israel ja eine sehr prominente Person. Er hat ja 2012 so ein Gedicht geschrieben, was gesagt werden muss, in dem er Israel sehr, sehr angreift, die Politik Israels. Er hat Einreiseverbot sogar in Israel. Und du sahst richtig, wie diese Israelis nun also allen Mut zusammennahmen und dann irgendwann doch diesen betagten Herrn, ich glaube, er ist inzwischen 87, dann doch eben beim Frühstück fragten, ob sie nicht doch mal kurz ein bisschen ihnen so dieses und jenes fragen durften. Also es war wirklich sehr lustig. Ich habe auch ein Foto davon gemacht. Also Günter Grass vorm virtuellen
das
Lagerfeuer im Internet.
Facebook
ist, glaube ich, schon im Internet. Mhm. Und ich habe dann auch wirklich, bin dann in mein Zimmerchen gegangen und dachte, komm, ey, das gibt's eigentlich nicht, dass du den Mann jetzt ziehen lässt. Und dann habe ich tatsächlich auch noch ganz beherzt mein Aufnahmegerät geholt und habe ihn eben auch noch gefragt, ob er überhaupt zum Lesen kommt dieser Tage. Und war seine Antwort.
Ich lese viel, ja. Also nicht unbedingt, was jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist, aber neben Klassikern, die ich wieder und wieder lese, auch mit Büchern, die gegenwärtig rauskommen, weil ich allein schon mich einmal im Jahr mit jungen Autoren treffe, die ich einlade, nach Lübeck, Und wir lesen uns dann, jetzt mache ich seit 10 Jahren, mache ich das aus dem Manuskript vor und gehe handwerklich kritisch damit um. Und dadurch bin ich so mit dem, was Lebert bis Kumpfmüller und Eva Menasse und Fatah und also eben auch Kinder, die hier aus dem Ausland kommen, hier aufgewachsen sind, mittlerweile großartige deutschsprachige Schriftsteller sind, mit denen bin ich, deren Bücher lese ich. Ne?
Also Günter Grass im Discount-Motel, ehrlich gesagt, das war so ein bisschen mein Scoop. Ich fand es doch sehr, sehr schön, den da so zu treffen in diesem Zusammenhang. Und man fragt sich auch so ein bisschen, warum wohnt er nicht in einem vornehmeren Hotel oder so? Keine Ahnung, aber auf eine Art war ich mir auch unsicher. Soll man jetzt so eine prominente Person wirklich fragen und auch nochmal nerven beim Frühstück? Oder ist es ganz im Gegenteil so, dass der vielleicht das auch gerade mag, beim Frühstück so gestört zu werden.
Offensichtlich, aber sehr auskunftswürdig,
doch, auf
oder?
Jeden Fall.
War doch schön. Ja, mhm. Günter Grass. Lyrik bei der Leipziger Buchmesse, das ist nicht neu. Neu aber ist, zum ersten Mal wurde mit Jan Wagner ein Lyriker für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und siehe da, er hat sogar gewonnen. Auch Nora Gomringer hat sich der Lyrik verschrieben und mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Gerade ist der zweite Teil ihrer Trilogie Monster Morbus Mode erschienen. Morbus, das ist Latein und heißt Krankheit. Was eine Dichterin im Sichtum, dem Sichtum abgewinnen kann, das erzählt sie uns jetzt. Sie ist zu Besuch aus dem fernen Bamberg, mit Umweg über Leipzig, hier bei den Literaturagenten. Hallo Nora.
Hallo, freut mich sehr. Hi.
Ja, wir freuen uns. Wie fandst du das? Wie hat dir das gefallen, dass ausgerechnet ein Lyriker diesen großen, wichtigsten Preis bei der Messe gewonnen hat?
Große Freude löst das bei mir aus. Und ich bin ganz entsetzt, dass so ein paar Kollegen richtig böse sind und sich gar nicht mitfreuen, weil eigentlich können es gar keinen besseren treffen. Jan Wagner ist schon seit Jahren Lyriker und bemüht sich natürlich auch für andere und das Fortkommen anderer, setzt sich sehr ein. Und ob jetzt dieser Band es verdient hat, so ausgezeichnet zu werden, das weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt einen Lyriker auszeichnet, dann gibt man eigentlich der ganzen Lyrik in Deutschland so ein bisschen einen Push. Und das finde ich sehr gut.
Also du fühlst dich sozusagen mit ausgezeichnet im weitesten Sinne.
Eigentlich ist das dein Preis, oder?
Naja, das geht dann auch zu weit, oder? Diese Form der Empathie.
Es sei ganz und gar Jan Wagner gegönnt.
Okay. Du wusstest ja offenbar schon ganz früh, also dass du Dichterin werden wolltest. Wie wusstest du das? Woher wusstest du das?
Ich wusste das, weil ich nicht mehr Klavier spielen wollte vor Leuten. Also ich habe 10 Jahre Klavier gespielt und hatte dann immer so Vorspiele, ne, 2-mal im Jahr mit der Klavierlehrerin.
Jugendmusiziert und so Zeugs?
Ja, klar. Und das war so, also von großer Peinlichkeit war das für mich. Ich konnte das einfach nicht vor Leuten Klavier spielen. Haben immer gedacht, ich würde so gerne den Leuten was vortragen.
Sehr spannend.
Das könnte ich besser. Und dann habe ich angefangen, mir ganz viel Heinrich Heine auf die Festplatte, die interne quasi, zu schaufeln und habe Rezitationen gegeben und Rezitationsprogramme vorbereitet. Und dann irgendwann fing ich so an, selbst zu schreiben. Und mit 16 hat sich das dann verstetigt. Und mit 18 war ich dann so weit, dass ich meinen Eltern das gebeichtet habe, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne schreiben.
Ach, lustig.
Und das hat mein Vater zum Glück mit freundlicher Egalität gewürdigt. Und meine Mutter mit, ach ja, das kannst du ja mal probieren. Und so ging es dann los.
Ja, super. Aber irgendwie auch Glück gehabt, ne, dass deine Eltern das sozusagen in dem Alter mitgetragen haben. Also
ich gesagt, mach überhaupt mal was Anständiges oder so?
Ja, dadurch, dass der Vater ja in der Literatur ist, ist das was höchst Anständiges bei uns.
Ja, klar. Du, aber warum eigentlich dann doch immer Lyrik? Also klar, wenn du sagst, das Vortragen, Rezitieren gefällt dir so gut, aber ist Prosa, war das für dich nie eine Option, nie so spannend? Oder?
Nee, ich glaube wirklich, es liegt an der Art, wie ich selbst auch Literatur rezipiere und wie ich lese. Also die kurze Portion, die kleine Portion, die ist ganz gut für mich.
Mhm. Lass uns über deine Trilogie reden, also die jetzt durch 2 Bände in der Welt ist. Monster, Morbus zunächst, Mode kommt noch. Darauf muss man erstmal kommen. Also erzähl uns doch mal von der Idee zu dieser lyrischen Dreifaltigkeit. Also diese stehen die Moos am Anfang? Oder was war's?
Genau, Mo, ja. Ich komme ja aus der Hip-Hop-Szene. Mo Money. Ja, genau, so kommt das. Ehrlich gesagt war es so ein bisschen der Wunsch, 3 Themenbereiche anzugreifen, die eigentlich schon länger nicht mehr in der Mode, in der Lyrik bearbeitet wurden. Und zwar so einzeln. Insgesamt nenne ich ja die Trilogie der Oberflächlichkeiten, und alle drei Phänomene, Monster, Morbus und Mode, haben in der Tat eine Oberfläche. Jeder meint, etwas dazu sagen zu können. Und wenn man es dann aber ansieht, wird es ein bisschen tiefer, und es geht eigentlich bei allen tiefer. Und wir kennen das ja auch bei den Krankheiten, die man nicht sieht, die sind eigentlich am schlimmsten. Ne? Das ist bei den Monstern auch so. Was unsichtbar ist, ängstigt noch viel mehr.
Ja, wobei also jetzt mal ja landläufig Krankheit eigentlich eher so als Gegenteil von Oberflächlichkeit ansehen würde. Also trotzdem nochmal, diese Krankheit, klar, Gottfried Benn und irgendwie große Vorbilder, aber wo ist dein persönlicher, weiß ich, hast du da so einen Link zum Thema?
Genau, und eigentlich willst du fragen, bist du krank?
Das wollte ich jetzt eigentlich so.
Ja, ich verstehe schon. In der Tat kann ich sagen, dass ich mich seit Jahren mit einer chronischen Krankheit herumschlage, die jetzt nicht so schlimm ist, dass also alle in Schweigen verfallen müssten, aber es ist eine interessante Erfahrung, dass man also über Jahre von Ärzten abhängig ist und auch abhängig ist davon, gute Ärzte zu finden, die einen über diese Krankheit hin begleiten. Und das ist mir zum Glück gelungen, deshalb ist der Band auch meinem Arzt gewidmet. Außerdem war es spannend, ein Thema auszugraben. Krankheiten begleiten die Menschheit ja schon seit immer und sind dadurch auch kulturelle Marker. Also zum Beispiel, wenn man dann über Typhus nachdenkt, ist man sofort beim Zweiten Weltkrieg. Oder bei der spanischen Grippe ist man auch dann natürlich bei Kriegswirren. Denn das kam ja letztendlich alles von einem Impffehler. Und denkt man an Impffehler, sind wir auf einmal sofort bei der Masern-Diskussion. Also es verbindet sich sehr intensiv mit unserer kulturellen, also auch mit der Wahrnehmung, wie wir unsere Kultur wahrnehmen. Die Krankheiten begleiten uns. Mhm. Ist so.
Ich würde vorschlagen, also du kannst ja sehr gut rezitieren, aber es gibt ja deswegen auch, nicht zuletzt deswegen auch, diesem wunderbaren Band beigefügt eine CD, auf der Nora Gomringer diese Gedichte spricht. Und wollen wir uns mal etwas gönnen? Dann kannst du kurz Luft holen, Nora.
Und irgendjemand kann mal seine Handys auf Flugmodus schalten auch.
Hier, redest du mit mir?
Nee, ich weiß nicht, aber es gibt hier
zu meiner Hand.
Okay,
wir hier ist Nora Gomringer. Herpes Waltz.
Herpes Waltz. Ich küss dich, du küsst mich, kommt's auf uns. Ich spür dich, du spürst mich, bleibt's in uns. Es juckt mich, es juckt dich, was tun wir jetzt? Ich schreib dir, du bleibst mir. Aus mit uns.
Wunderschön. Das hat Musik. Das hat Walzertakt. Ja. Tatsächlich, ne?
Das hat Herpes, genau.
Wie bist du denn überhaupt vorgegangen bei diesem Band? Also hattest du die Gedichte, die zum Thema passen, zum Teil? Also es sind ja nicht alle, es gibt ja wirklich Gedichte, wo man erstmal nicht die Krankheit mitliest, ne?
Ja, so gewünscht und gedacht, war auch bei den Monstern so, ist nicht ganz klar.
Ja, also dass du tatsächlich auch Gedichte schon hattest, die sagt, oh, die passen dazu oder sind die
das
schon?
Nicht, nee, ich habe die alle wirklich für diesen Band geschrieben. Bis auf Hab vergessen. Hab vergessen ist schon 2011 in Nachrichten aus der Luft erschienen. Das ist quasi das Alzheimer-Gedicht. Und wie kann ich das sagen? Ich habe mir eine Liste gemacht. Ich habe letztendlich 40 Krankheiten aufgezählt. Und dann habe ich gedacht, naja, so tolle Sachen wie Elephantiasis und so, ne? Und Progerie, ne? So irre Sachen, die da auch in Filmen schon längst erzählt wurden. Die sind gut und ergiebig. Auf der anderen Seite gibt es ja wirklich Krankheiten, die zu dringlich vor einem liegen, wie Depression und Autismus, die jetzt so im Moment unheimlich erzählt werden. Das gibt es in Filmen, das ist sogar in Songs wird sich damit auseinandergesetzt. Und ich habe also im Prinzip eine bunte Mischung davon gemacht und habe mir dann eigentlich vorgenommen, innerhalb von 3 Monaten 25 Texte zu entwerfen.
Mit Erfolg.
Nora, wenn wir über diesen Band reden, dann müssen wir natürlich auch über die grafische Umsetzung sprechen.
Gerne.
Die hat Reimar Limmer vorgenommen und das sind so total verstörende, lustige, grelle, schöne Collagen, nachkoloriert, irgendwie aus der Zeit gefallen. Der macht ja alle 3 Bände, glaube ich, ne?
Und ganz genau.
Kennt ihr euch schon länger?
Der ist mein Nachbar in Bamberg. Ach. Ja, in Bamberg sind natürlich alle Menschen Nachbarn,
klar,
weil
Künstler
es ja nicht so
auch
groß ist. Er ist Grafiker und angewandt arbeitender Grafiker, also ist für verschiedene Aufträge ansprechbar. Und dass wir zusammen angefangen haben 2013 oder eigentlich 2012 in Vorbereitung auf die Monster und auf die Gesamttrilogie miteinander zu arbeiten, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man sich halt in Bamberg wirklich kennt und weiß nach einer Zeit auch, mit wem man gut arbeiten kann, mit wem man arbeiten möchte. Und Ja, also mit Reimer kann man sehr gut arbeiten. Ist ein toller Grafiker, kann sehr schnell reagieren. Und vom Prozess her ist das so, ich schicke ein Gedicht hin und zwei Tage später kommen zwei Entwürfe zurück.
Wow, toll. Und
dann kann man auswählen.
Also wirklich schön. Was ich schon immer wissen wollte, also bei Lyrikern, die Gedichtbände veröffentlichen, gibt es da eine Art Lektorat? Also hat man nicht als Dichter gänzliche Freiheiten, was die Interpunktion, was Grammatik, Rechtschreibung, was auch immer betrifft?
Ist noch viel strenger, würde ich denken, als bei der Prosa. Ja, ja,
natürlich. Wieso das gesagt wird, also semantisch, das Wort, das ist immer ein bisschen schräg.
Ja. Tun Sie das mal weg, wirklich? Ja. Also ich habe ja jetzt in diesem Jahr auch das Jahrbuch der Lyrik 2015 rausgegeben, zusammen mit dem Christoph Buchwald, der das immer schon macht für die DVA. Ach, das ist schwierig. Da werden 7000 Gedichte gewälzt. Wirklich an einem langen Wochenende sitzt man sich an einem Tisch gegenüber und macht das. Und dann geht das ganz klar. Dann überlegt man, geht das? Kann man das überhaupt noch so sagen? Ist das nicht schon längst abgegriffen? Diese Interpunktion, ist die wirklich so bewusst gesetzt oder ist der Dichter einfach nur schlampig? Ne? Diese Frage muss ich mir auch immer wieder stellen und auch stellen lassen. Und in meinem Fall, meine Mutter lektoriert mich und meine Mutter ist eine schrecklich strenge Stilistin.
Toll.
Ja.
Ja, Mensch, aber ich würde sagen, da in diesem Fall war die Kooperation sehr erfreulich. Nee, im Ernst. Also Nora Gomringer, Morbus, der zweite Teil der Trilogie, dem eben auch nochmal diese Audio-CD beiliegt. Und das Buch, haben wir gehört, wurde von Reimer Limmer illustriert. 64 Seiten sind das, erschienen bei Woland und Quist. Und das Ganze kostet 17,90 Euro. Und Nora, tausend Dank, dass du da warst.
Ich und in zwei euch. Jahren, wenn dann Mode erscheint, kommst du wieder, ja?
Klar.
Okay. Natürlich, auch vor allem bestens gekleidet. Ja.
Dankeschön. Wir kommen jetzt zu einem interessanten weiteren Thema der Leipziger Buchmesse. Zum ersten Mal gab es nämlich bei dieser Buchmesse eine Blogger-Lounge und ein extra Programm von und für Literaturblogger. Gesa, du hast dir das Ganze mal aus der Nähe angeguckt. Wen hast du denn da so getroffen?
Also ich bin da ganz schnell ins Gespräch gekommen mit zwei jungen Kollegen, die sich offenbar miteinander verabredet hatten und zwar ganz ohne Rechner, nur zum Quatschen. Daniel Beskos vom kleinen, aber sehr famosen Mayrisch Verlag, genau, und der Literaturblogger Tilman Winterling. Und ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Marion, aber mein Eindruck war ja immer so ein bisschen, dass die wenigsten Vollblut-Buchmenschen den ganzen Tag im Netz hängen. Also du bist ohne Flachs eine der wenigen Ausnahmen, die ich kenne, die sowohl ihre Nase oft ins Netz steckt und viele Bücher liest. Ja, im Ernst. Und von Tilman Winterling wollte ich wissen, wie er so diesen Zusammenhang zwischen Bücherwurm und Computernerd so erlebt.
Ich weiß gar nicht, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, man muss das einfach aufteilen. Also das klassische Feuilleton, ja, der Bildungsbürger alten Einschlags, der Lehrer, der irgendwie zu Hause sitzt, der befindet sich nicht so viel im Netz, glaube ich. Aber gerade was junge Literatur betrifft, was Comic-Adaptionen betrifft, auch Lyrik erfährt quasi wieder einen ganz wunderbaren Boom, der irgendwie so besprochen wird. Das findet man ganz viel im Netz. Und da gibt es eine riesige Community, die sich dafür interessiert. Und natürlich, muss man auch sagen, ganz viel, sage ich jetzt mal ein bisschen abschätzig, kleine Mädchenliteratur und Frauenliteratur, das ist riesengroß. Sowas wird ja, ist ja völlig außerhalb von Zeitungen und anderen Besprechungen und das sind Leute, die sorgen dafür, dass solche Bände oder solche Bücher so viele und so hohe Auflagen haben, denke ich.
Ich habe euch ja jetzt hier so ein bisschen überfallkommandomäßig gestellt. Wir sitzen in der Blogger-Lounge hier auf der Leipziger Buchmesse. Das gibt es zum ersten Mal, diese Blogger-Lounge, und zum ersten Mal auch den Versuch, Blogger an den Literaturbetrieb besser anzubinden. Ihr zwei, seid ihr sozusagen auch ein bisschen dienstlich jetzt hier zusammengekommen oder seid ihr einfach Buddies aus alten Tagen, die sich zufällig hier in der Blogger-Lounge treffen?
Ich glaube, bei uns ist es beides. Also wir treffen uns auf der Messe, wir kennen uns auch noch gar nicht so lange, treffen uns auf der Messe jetzt so ein bisschen dienstlich sozusagen, weil wir beide dienstlich auch hier sind. Aber jetzt gerade ist es auch natürlich eine gute Vermischung. Das ist ja im Blogwesen, glaube ich, oft so, dass man irgendwie die Privatinteressen und die beruflichen Perspektiven da gut vermischen kann. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, dass es diese Lounge gibt. Ich war auch überrascht, als Tilman jetzt eben erzählt, es gibt diese Blogger-Lounge. Das wollten wir gleich mal angucken.
Und der Mayrisch Verlag ist auch einer dieser kleinen, sehr, sehr schönen, die ein tolles Programm machen. Habt ihr denn auch einen Top-Internetauftritt und ist euch dieses ganze Feld überhaupt wichtig?
Ja, ist lustig. Also wir haben jetzt eine neue Webseite, die finden wir jetzt zumindest sehr schön. Vorher fanden wir sie auch schon, jetzt ist sie aber nochmal neu und besser. Wir haben natürlich schon seit Jahren mit vielen Bloggern zu tun. Wir selber und auch unsere Leser sind ja relativ jung. Deswegen ist natürlich die ganze Buchbranche, gerade für, was Tillmann gesagt hat, junge Gegenwartsliteratur, einfach angewiesen auch auf die Blogger, die das verbreiten. Wir haben einen Verteiler, Kontakt mit vielen Bloggern und wir haben ja diesen Indie-Book-Day erfunden, der nächste Woche stattfindet. Und da gibt es ja dann auch relativ viele Blogger, die involviert sind und auch der Zusammenschluss von einigen Bloggern unter den Namen We Read Indie ist ja auch daraus hervorgegangen.
Lange hatten Blogger immer so eine Art Schattendasein, die wurden nicht adäquat bemustert, die kriegten irgendwie immer nur so halb gerne eine Akkreditierung. Hat sich das wesentlich geändert in letzter Zeit?
Also ich bin auch noch gar nicht so lange dabei, ich bin seit 2 Jahren dabei, aber ich habe absolut keine Probleme irgendwie auf der Frankfurter Buchmesse hier, man bekommt einen normalen Presseausweis, man kommt ins Pressezentrum, man kriegt gratis Kaffee, wie jeder andere Journalist und das ist sehr viel offener, glaube ich, als es früher war.
Na, was ich interessant finde, ist die Tendenz zu beobachten, dass jetzt seit 1-2 Jahren viele Verlage einfach Blogger-Treffen anbieten. Also dass wirklich große Verlagshäuser, jetzt auch zum Beispiel zuletzt Hansa, Blogger einladen aus der ganzen Republik nach München oder nach Berlin oder wo auch immer der Verlag sitzt und einfach wirklich einen Pressetermin explizit für Blogger machen. Das ist so eine neue Wertschätzung der Literaturblogs, die es vorher, glaube ich, noch nicht gegeben hat.
Tilman, du musst noch mal ganz kurz 2 Wörter zu deinem Blog sagen. Also ich kann mir zum Beispiel so gar nicht vorstellen, A, Profil und B, gibt es da sowas wie ein Erlösmodell?
Ich nehme das Erlösmodell vorneweg, das gibt es im Endeffekt nicht. Also die Modebloggerinnen und sowas oder auch Kochblogger, das ist eine viel, viel größere Szene, die bezahlt wird auch. Oder Technik-Gadgets und sowas, die Sachen bekommen, die schon an sich einen viel höheren Gegenwert haben als die Bücher. Ich meine, ich kaufe mir die wenigsten Bücher momentan selber, weil ich die alle zugeschickt bekomme, die ich haben möchte. Das ist natürlich für mich erstmal Plus, aber Geld zahlt einem keiner dafür. Alle gehen davon aus, dass wenn man richtig journalistisch arbeiten möchte, richtig muss ich in Anführungszeichen setzen, dann ist man bei einer Zeitung und dann ist man da angestellt. Bloggen ist für, also im Literaturbereich, Hobby. Das geht gar nicht anders. Eher ist es dann so, dass man sagt, okay, man versucht darüber eine gewisse Bekanntheit zu bekommen und dann den Sprung zu schaffen, irgendwie in Journalismus.
54 Books heißt dein Blog. Was genau machst du?
Ich bespreche Klassiker, ich bespreche aber auch jetzt ganz normale, anspruchsvollere Literatur, die jetzt auch auf Bestsellerlisten vertreten ist. Also so eine bunte Mischung.
Und wie viele Follower hast du?
Kommt drauf an, auf welcher Plattform. Dann hat man ja Twitter und dann hat man Facebook und dann hat man den Blog selber. Aber es ist immer so ein bisschen im Wandel. Aber ich denke, also bei Twitter sind es 1700 vielleicht. Also so ein paar schon. Es gibt eine gewisse Reichweite und Sichtbarkeit auch, was man auch merkt, wenn man gerade so auf der Messe hier unterwegs ist, was die Leute so, man kennt sich dann oder man wird zum Teil quasi auch erkannt, dann rufen dann Leute von hinten und man hat sich dann irgendwie gelesen im Netz. Das ist ganz schön.
Ja Mensch, und gibt es irgendwas, was ihr euch hier wirklich jetzt erhofft von dieser Lounge und was könnte denn hier bestenfalls passieren durch dieses neue Angebot?
Es ist schön, dass man hier viele Leute trifft, die quasi Kollegen sind im Bloggerbereich. Man hat, das ist wirklich toll, man hat einfach einen Ort, wo man sich auch mit Leuten zum Interview treffen kann, wo man seine Ruhe hat. Hier kann man sich treffen, hier hat man WLAN, hier hat man Strom. Und das ist einfach eine ganz entspannte Arbeitsatmosphäre. Und dadurch, dass man getrennt ist von den normalen Journalisten, ist es so, dass man irgendwie, man ist nicht so der Fremdkörper, sondern hier dürfen wirklich nur Blogger rein und das ist irgendwie so eine ganz, ganz schöne Sache.
Daniel Beskos vom Mayrisch Verlag und Tilman Winterling von www.54books.de. Ich werde dir folgen.
Vielen Dank.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Sie war schön, sie war klug, sie war geheimnisvoll. Clarice Lispector ist eine der schillerndsten Figuren der brasilianischen Literatur. Ihre Romane und Erzählungen gelten als ebenso eigenwillig und faszinierend wie die Autorin selbst. Und sie hat eine bewegende Geschichte. Der amerikanische Historiker Benjamin Moser hat sich lange mit dem Leben von Clarice Lispector beschäftigt und ihre Biografie geschrieben. Die Autorin Julia Schoch hat das Buch gelesen und ist jetzt bei den Literaturagenten.
Hallo Julia.
Hallo Julia. Hallo.
Ich muss ja zugeben, Claire Lispector, ich hatte den Namen noch nie gehört. Wer war die Frau?
Tja, ein großes Geheimnis. Schon der Name verrät eigentlich gar nichts. Sie kommt aus Brasilien, eigentlich nicht. Die Familie kommt eigentlich aus der Westukraine, ist dort von den Pogromen mehr oder weniger vertrieben worden mit sehr kleinen Kindern. Clarice war die kleinste. Und als sie dann über viele Umwege in Brasilien ankam, haben im Grunde alle Familienmitglieder sich andere Vornamen gegeben, haben versucht, da ein neues Leben sich aufzubauen.
Clarice Lispector war zur Zeit ihres Lebens schon eine Legende offenbar und ein Geheimnis, unter dem sie selbst auch ein bisschen gelitten hat. Es war auch ein hinderlicher Mythos. Sie war offenbar besonders schön, sie war aber störend unbrasilianisch, wie ihre Kollegen feststellten. Also sie hat in ihren Büchern zum Beispiel weder den Karneval noch so eine gewisse Exotik beschrieben, sondern ganz was anderes, nämlich eher die Reise ins Innere. Also ihre Bücher wirken auch erstmal unbrasilianisch, wenn man die liest. Das hat wirklich eher was immer mit Introspektion zu tun. Das hat damit zu tun, dass auch der ganze Rahmen, in dem sie geschrieben hat, eher europäisch war. Sie war immer an Autoren wie Dostoevsky, Kafka, Hesse interessiert. Das war eigentlich ihr großer Bezugsrahmen. Und das machte sie noch unbrasilianischer. Und als sie angefangen hat zu schreiben, ihr erster Roman ist in den 40ern erschienen und man wusste nicht so recht, in welche Schublade man sie stecken sollte. Aber heute ist sie eine Kultfigur. Man hat sie dann doch irgendwie eingemeindet und sie ist jetzt die brasilianische Autorin, obwohl sie so unbrasilianisch ist.
Eigentlich. Hast du denn vorher schon was von ihr gelesen oder hast du sie tatsächlich jetzt durch diese Biografie von Benjamin Moser erst entdeckt?
Erst entdeckt, ja. Also den Namen kennen viele, aber wenige haben was wirklich von ihr gelesen, was auch damit zusammenhängt, dass es gar nicht so viele Bücher übersetzt gab bisher. Und der Schöffling Verlag hat jetzt eigentlich erst angefangen, das ein bisschen systematischer aufzuarbeiten. Und es gibt die ersten beiden Romane von ihr und eben diese wunderbare Biografie über sie. Und ich wollte vorschlagen, dass man das eben auch rückwärts aufzäumen kann, weil normalerweise sind ja Biografien die Erklärung eines Werkes. Mhm. Also sie dienen als Schlüssel, aber man kann es auch andersrum machen. Bei dieser Autorin, finde ich, sollte zuerst die Biografie lesen und die durchaus auch wie einen Roman lesen. Und dann könnte man anfangen mit den Büchern von ihr.
Dieser Benjamin Moser, der ist ja wirklich um die halbe Welt gereist, um auf ihren Spuren wirklich zu recherchieren. Was hat er denn über diese Frau in Erfahrung gebracht? Wer war sie? Was kriegt er raus?
Also das ist wirklich wunderbar recherchiert, bis in kleine Details. Also er beschreibt überhaupt diese ganze Herkunftswelt in der Westukraine, diese Pogrome, diese furchtbare Zeit. Die Mutter wird dort vergewaltigt. Das ist nicht unwesentlich auch für die schriftstellerische Karriere von Clarice Lispector, die Zeit ihres Lebens auch darunter leiden wird. Die Mutter ist dann gelähmt, sie muss das mit ansehen. Die Töchter pflegen im Grunde diese Mutter dann auch noch in Brasilien. Und Benjamin Moser hat eigentlich in dieser Biografie ganz gut beschrieben, dass das der Ausgangspunkt ist, diese schreckliche Vergangenheit, die Clarice selber gar nicht ja mitgemacht hat. Sie war ja ein Baby, als die Familie ausgewandert ist. Aber natürlich ist diese Geschichte der Familie immer präsent, also eigentlich bis zu ihrem Tod. Und er hat, finde ich, ganz gut beschrieben, dass das der Ausgangspunkt ihres Schreibens ist, weil sie Zeit ihres Lebens versucht hat, mit Wörtern eigentlich die Mutter im Nachhinein zu retten. Sie sieht den Roman eigentlich nicht als soziale, umstürzlerische Kraft, aber sie glaubt sowas wie an Magie der Wörter. Ihr Leben lang hat sie versucht, mit Hilfe der Wörter noch sowas wie eine nachträgliche Rettung für die Familie, auch für die Erniedrigung der Eltern auch im Ausland dann zu schaffen. Mhm. Das hat sie natürlich nicht erreicht, aber das war irgendwie ihre Antriebsfeder. Und das beschreibt der Moser irgendwie ganz gut. Ja. Also das ist nur diese Herkunftsgeschichte, das ist ein großes Detail in diesem Buch, was er wirklich wunderbar recherchiert hat. Dann geht es aber auch um die ganze Politik. Die Clarice Lispector war ja verheiratet mit einem Diplomaten. Die hat in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt mit dem und dann in der USA. Hat dann dieses Leben aber wieder aufgegeben zugunsten der Schriftstellerei, hat sich getrennt von ihrem Mann mit den beiden Söhnen wieder zurückgegangen nach Brasilien. Und auch darüber erfährt man sehr viel. Also über diese ganze Ausreisewellen, die im 20. Jahrhundert entweder in die USA gingen oder eben nach Südamerika. Also die jüdischen Auswanderungswellen, dann die Diplomatie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann natürlich über die brasilianische Literatur erfährt man ganz viel. Davon wusste ich zum Beispiel überhaupt nichts. Er macht es aber so, dass es für jedermann auch interessant bleibt. Also es ist jetzt nichts für Spezialisten, sondern es eröffnet einfach wahnsinnig viele Felder und umfasst irgendwie das ganze 20. Jahrhundert.
Also er schafft es auf 584 Seiten, dich absolut zu packen in dieser romanhaften Biografie.
Das schafft er.
Julia Schoch hat Benjamin Mosers Biografie über Clarice Lispector gelesen. Übersetzt wurde das Buch von Bernd Ruhlkötter. Erschienen ist es bei Schöffling, hat wie gesagt 584 Seiten und die kosten 36,95 €. Danke, Julia.
Danke auch. Vielen Dank.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ich höre die Ironie absolut. Du wolltest sagen, was wir ausgesetzt haben, oder?
Nee.
Nein, können wir, also du wolltest mal erklären, was ausgesetzt
ist. Ach so, ich sollte das sagen. Also wir hatten, genau, das war also auch abgesprochen.
Ja.
Gut, von wegen junge Gazelle. Ich verdingste schon. Also pass auf, du weißt ja, passen Sie da draußen noch an den Radioapparaten auf. Till Lindemann ist ja der Sänger von Rammstein.
Ja.
Und er hat bereits 2 Gedichtbände veröffentlicht. Und sie sind beide jetzt nochmal als Taschenbuch veröffentlicht worden, nämlich Messer und in stillen Nächten.
Ja.
Bei Kiwi veröffentlicht.
Verstehe.
Bist du so weit
kann
auch
ich
d'accord,
mitgehen.
Ja? Okay, möchtest du noch etwas wissen?
Ja, ich wollte dich fragen, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Ausgesetz?
Ach so, genau, wie wir das machen.
Ja.
Also dieses Ausgesetz funktioniert folgendermaßen.
Mann.
Wir machen nachher Senderkritik, nicht bei offenem Mikrofon. Wir setzen diese Bücher überall in der Stadt aus.
Ja.
Also in dem Fall haben wir sie auch in Leipzig ausgesetzt. An Bushaltestellen, Straßenbahnhaltestellen, in Friseurgeschäften sind ja deine Lieblingsaus, weil du ja jede Woche zum Friseur gehst.
Und aber tatsächlich darf ich mal ganz kurz sagen,
ja.
Ich habe in diesem Fall, war ja wirklich meine brillanteste Aussatztat bei einem namhaften Multimedia-Kaufhaus in der Plattenabteilung im Rammstein-Fach habe ich ein Buch ausgesetzt. Aber tja, das war in Leipzig und wer jetzt gefunden hat, eins dieser 20 Exemplare, das ist Christian aus Großbeeren.
Hallo Christian. Das ist nicht Leipzig, oder Christian?
Nein, das ist bei Berlin.
Ist bei Berlin. Wo hast du es gefunden?
Aber ich wollte erst mal was sagen hier.
Bitte.
Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Ich habe ins Schwimmbecken gepisst.
Ach, schön.
Ein Zitat aus diesem Buch.
Ach so, okay. Danach wollten wir dich doch schon erst mal fragen. Aber erst mal musst du uns sagen, erst mal Parole.
Parole?
Ja.
Die Parole heißt, legst deinen Po auf ein Blatt Papier.
Nein.
Dein Gesicht auf
du weißt leider, wir müssen dich leider von dieser Sendung ausschließen. Wieso? Das ist ein falsches Zitat.
Pack dein Gesicht auf ein Blatt Papier.
Leg dein Gesicht auf ein Blatt Papier,
das, was hinten drauf steht.
Ja, und zwar ist das auch ein Zitat, also beziehungsweise ein Auszug aus einem Till Lindemann-Poem. Leg dein Gesicht auf ein Papier, ist schon ein Gedicht und wir leben. Kann ich aus deinen kurzen Äußerungen entnehmen, dass du die Lyrik von Till Lindemann jetzt so mittelmäßig findest?
Vielleicht ein bisschen unverständlich.
Ah ja.
Ja?
Sagen wir mal lieber unverständlich. Also es gibt bestimmt Leute, die bessere Texte verfassen können.
Naja, aber ich meine, er spricht doch eine Sprache, die wir alle auch verstehen. Zum Beispiel, in stillen Nächten weint ein Mann, weil er sich erinnern kann.
Okay, das habe ich noch nicht gefunden. Ich habe ja nicht alles gelesen in dieser kurzen Zeit, aber ich habe mir Mühe gegeben, viele von denen, aber es ist halt...
Wir hätten eigentlich schon erwartet, dass du das auswendig lernst, bis du uns anrufst. Nein, natürlich nicht. Aber du bist natürlich erklärter Rammstein-Fan, das haben wir auch schon erfahren.
Also nicht der Fan, sondern manche von diesen Titeln sind okay, die kann man hören.
Aha, okay.
Darf ich noch einen kurzen Lindemann noch zum Besten geben? Tränen sieht man nicht im Wasser, schmeckt man nicht, wenn man ertrinkt, mischen sich mit anderen Tränen, wenn man zum Grund des Meeres sinkt. Ja. Naja, gut.
Also ich finde das gut. Und er zeigt, dass er eben nicht nur so düstere und martialische Songtexte für Rammstein schreiben kann, sondern eben durchaus, dass seine Lyrik durchaus auch ohne Musik funktioniert und das eben auch sehr facettenreich. Also es gibt so düster romantische Verse, wie wir sie gerade gehört haben, aber auch durchaus lustige kleine Sentenzen. Also habe ich auch so. Der Nussknacker. Er knackt ganz einfach jede Nuss und die nicht will, muss.
Ja. Christian, jetzt nochmal ganz bescheiden gefragt, was liest du denn gerne?
Also ich lese im Grunde genommen alles quer durch die Bank, ne?
Hm.
Aber die letzten Bücher, die ich jetzt hatte, waren Ausgebrannt und Rattentanz, ja, von Tietz, und Ausgebrannt war von Andreas Eschenberg, ne? Eschenberg.
Ich muss passen.
Ich auch.
Nein?
Ausgebrannt?
Ausgebrannt. Geht darum, dass das Benzin zu Ende geht. Was passiert mit den Menschen, wenn Benzin zu Ende ist?
Okay.
Andreas Eschbach.
Eschbach, genau.
Ja, klar. Andreas Eschbach. Keine Ahnung.
Hat sie hier ganz schnell gegoogelt. Ja.
Oder Rattentanz von Tietz.
Okay. Google
der große Stromausfall. Was passiert, wenn der Stromausfall ist?
Rattentanz.
Ach
so, also so dyskopische Geschichten, ja? Also so Endzeit.
Ja, das waren die letzten, die ich jetzt sozusagen bekommen habe. Und dann die ganzen Schätzing-Bücher davor. Und
Ach, solche Sachen. Ah, okay.
Aber das werden wir knallhart aufnehmen in unserer Geschenkeliste. Das kommt dann auf jeden Fall, wird weitergeleitet an Karin, die dir dieses schicke Buchpaket schnürt. Und da findest du zum Beispiel auch drin den neuen Thomas Brüssig. Das gibt's in keinem Russenfilm. Ist das ein Buch, was dich möglicherweise anpiept?
Das habe ich noch nicht gelesen und kann ich auch nicht drüber sagen. Aber ihr hattet heute, eigentlich sollte da in der Buchbesprechung sein, dieses Buch vom Schrottplatz. Ich verdiene mein Geld mit den
Stoßstangen. Das kommt gleich. Das ne? kommt gleich. Du, aber vielleicht kriegen wir da auch noch ein Exemplar für dich aufgetrieben.
Doch, weil es ja eher meine Richtung ist.
Du, im Ernst, okay. Das können wir bestimmt noch möglich machen. Sehr gut. Dann bleib einfach dran, denn das ist unser nächstes Gespräch mit Antonia Baum und auch ein sehr, sehr gutes Buch. Also da gucken wir mal, was geht. Ansonsten kriegst du auf jeden Fall auch diesen großartigen Gedichtband von Nora Gomringer, Morbus, wirklich ein tolles Buch. Mhm. Und Clarisse L'Inspecteur, das war diese Biografie, die wir besprochen haben mit Julia Schoch. Und wie gesagt, also für die Antonia Baum, da gucken wir nochmal, was sich machen lässt.
Okay, und die Brussig und Morbus von Nora Gomringer sind übrigens signiert.
Mhm. Ja. Und genau, also falls Sie, liebe Hörer, sich aber vielleicht auch doch nochmal über den Till Lindemann hermachen wollen, in Stillen Nächten heißt dieses Buch, illustriert von Matthias Mattis, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 160 Seiten hat dieser kleine Band und kostet 12,99 €. Ja, Christian, dir einen ganz, ganz schönen Abend. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir hören jetzt doch noch ein bisschen Rammstein.
Aber ich habe gar nicht gefragt, wo ich das Buch gefunden habe.
Was? Kannst du das nochmal anhalten hier?
Ja, ich halte das nochmal an. Wo hast du das Buch? Haben wir nicht gefragt, weil du immer abgelenkt hast, weil du immer das Thema wechseln wolltest.
Ich habe so viel Olli Schulz von gehört, da wird man immer abhängig.
Sag mal, Christian, wo hast du eigentlich das Buch gefunden?
Ach, das Buch an der Schlossstraße, an einem Geldautomaten. Jetzt fast übersehen.
Ach.
Weil dieser Aufkleber eigentlich so schön daneben stand und ich dachte, der gehört zu dem Geldautomaten.
Siehst du, Geldautomaten, das ist ja, das.
Da geht es immer gut, oder?
Ja, das merken wir uns.
Okay, gut, danke, dann alles Gute, Christian.
Reise.
Tschüss.
Theodor ist weg. Schon seit 9 Tagen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für diesen Mann, der sein Geld als Arzt, Autoschieber und Casino-Betreiber verdient, seine Augenklappe nur zu besonderen Anlässen trägt und auf Konventionen pfeift. Doch seine Kinder, die Geschwister Romy, Johnny und Clint, machen sich Sorgen. Denn immerhin haben Romy und Clint heute Geburtstag. Mit jeder Menge Drogen, Alkohol und krassen Kindheitserinnerungen im Gepäck machen sie sich auf die Suche nach ihrem geliebten und doch verfluchten Vater. Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren, hat Antonia Baum ihren neuen, zweiten Roman genannt. Und Antonia Baum war auch in Leipzig auf der Messe.
Schön, dass du Zeit hast. Hallo.
Hallo, freut mich auch.
Wie erlebst du diese Messe so? Machst du es eigentlich gern? Also diesen Trubel ist ja jetzt dein zweiter Roman schon. Magst du das oder nimmst du das so als notwendiges Übel mit?
Ja, notwendiges Übel. Ich mag das überhaupt nicht. Messen grundsätzlich, ist auch egal, was für eine Messe. Ich kann es überhaupt nicht leiden, aber muss gemacht werden.
Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren. Das ist die Line aus einem Hip-Hop-Song. Eine Überschrift, die könnte eigentlich die Romy genauso auch erfunden haben. Was ist das für eine Person? Wie würdest du die beschreiben?
Puh, Romy wächst ja nur mit Männern auf. Und sie hat die Eigenschaften, die man Jungs irgendwie eher zuschreiben würde. Also sie ist so tough, sie sagt immer, sie zeigt ihre Gefühle nicht, sie beißt sich immer auf die Lippe, wenn sie weinen muss. Und sie hat halt diese Vorbilder, diesen geisteskranken Vater und diese beiden Brüder, die halt sich ähnlich entwickeln. Und ja, und das hat mich auch an der Figur interessiert, dass das nicht so das stereotype Mädchen ist.
Romy hat immer wieder Angst, dass diese Familie die Flodders genannt werden, dass sie so als Assi bezeichnet werden. Und faktisch sind sie komplett Assi, nur dass der Vater zufälligerweise diesen seltsamen Job hat. Der ist Arzt mit einer offenbar super florierenden Praxis. Keiner weiß, wie das eigentlich funktioniert. Das ist eine ganz, ganz seltsame Verschiebung. Warum die?
Weil ich es interessant fand, so diese beiden Milieus miteinander zu kombinieren. Und weil dieses, keine Ahnung, Prekariats-Assi-Milieu einfach... Da passieren Geschichten, während in diesem akademischen, begradigten, beruhigten Milieu nichts passiert. Und das war eigentlich so der Grund. Und ich glaube auch, es gibt auch wirklich richtig viele Leute, die asozial sind, nur auf gehobenem Niveau. Oder asozial, ich meine, der Begriff kann man irgendwie auch drüber streiten, aber oder sich jetzt kluge Gedanken machen, aber das schaffe ich jetzt gerade nicht.
Musst du auch nicht. Die Kids, die heißen Clint, Johnny, Romy. Das sind ja so international, so englischsprachig. Also diese Geschichte könnte ja auch in Amerika spielen. Ne? Also es könnte, manchmal hat man auch bestimmte Szenen, die erinnern an ja so abgespacede Geschichten wie von David Lynch, Lost Highway oder so. Du nickst ganz heftig. Das ist tatsächlich auch etwas, was dich inspiriert. Also so filmische Inspiration nimmst du dir auch für deine Bücher?
Ja, unbedingt. Also total. Ganz, ganz, ganz wichtig. Für mich wichtig beim Schreiben waren natürlich der Pate 1 bis 3, Goodfellas, Casino.
Trainspotting wahrscheinlich.
Ja, genau. Und ja, die Sopranos am allerwichtigsten. Weil Tony Soprano ist auch so eine Filmfigur, so eine Serienfigur. Der ist eigentlich ein richtiges Arschloch, wird aber so unglaublich geliebt. Und so ähnlich ist es auch mit Theodor. Und Theodor ist ja auch ein großer Filmfan und nennt seine Tochter Romy, seinen Sohn Clint und seinen den anderen, heißt er eigentlich Johann Sebastian, also nach Johann Sebastian Bach. Also das, weiß nicht, das spielt einfach eine Rolle in dem Buch. Und ich habe es auch ein bisschen versucht so zu schreiben, also so ein bisschen drehbuchmäßig. Mhm.
Ganz viele Szenen sind wirklich so Cut-Up-mäßig und es sind im Grunde ja zwei Handlungsstränge. Ne? So dieser Blick in die Vergangenheit, in die Kindheit, gegengeschnitten gegen das Heute, wo sie eben am Tag des Geburtstags der Zwillinge diese krasse Autofahrt hinlegen und ja, sich die Ereignisse sozusagen überschlagen. Der Roman spielt total mit Klischees und du drehst diese Klischees um. Also da ist eben dieser völlig kaputte Typ, der seltsamerweise Arzt ist. Dann gibt es aber auch einen ganz warmherzigen türkisch-libanesischer Herkunft, ist der Sultan. Und das ist eigentlich der hier die Moral hochhält, der wirklich Ordnung ins Haus bringt, der macht, dass die Kinder zum ersten Mal Hausaufgaben machen. Also das ist auch was dir offenbar Spaß gemacht hat, genau diese Klischees umzudrehen.
Ja, total. Sultan ist die Mutter im Grunde, also die fehlende Mutter. Und das als jemand, über den man zunächst wahrscheinlich sagen würde, dass er sich komplett weigern würde, irgendeine Rolle anzunehmen, die irgendwas mit Frau zu tun hat. Aber das macht er dann am Ende doch und er macht es ziemlich gut. Er ist für mich irgendwie so die positivste Figur von den Erwachsenen, auf jeden Fall.
Man fragt sich natürlich anfangs die ganze Zeit, Gott, warum sind die alle so unendlich kaputt? Was hat die alle so ruiniert? Und es gibt eben dieses echte Familiengeheimnis, denn die Mutter fehlt. Und man denkt anfangs, das ist so ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf. Ach, die machen, was sie wollen und die Mutter ist im Himmel. Und die Mutter wird aber in keinem Satz gestreift. Es ist klar, immer wenn die Rede auf sie kommt, macht der Vater dicht. Die Kinder sehnen sich auch massiv nach so einer Frau im Haus im Grunde. Aber auch das geht immer schief. Ist das vielleicht auch ein Punkt, dass Romy so leidet, dass es tatsächlich keine weiblichen Vorbilder für sie gibt, die funktionieren könnten?
Ja, total. Glaube ich auf jeden Fall. Also gar nicht weiblich, es müsste gar nicht weiblich sein, sondern es müsste, glaube ich, nur jemand sein, der so ein bisschen zuverlässig ist und einigermaßen weiß, wo oben und unten ist. Es geht nicht um dieses Mama-Papa-Ding, es geht einfach darum, dass Leute da sind, die ansprechbar sind und dass sie ein bisschen sane sind und nicht so insane wie der Vater in dem Fall.
Ja, sane, insane, das könnte vielleicht ein Untertitel sein zu dem Buch. Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren, von Antonia Baum. Auf jeden Fall ist dieser Roman Anwärter für einen der besten Buchtitel der Saison, das kann man glaube ich schon sagen. Ein sehr packendes Buch sowieso, erschien bei Hoffmann und Campe, hat 400 Seiten, kostet 16,99 € und, um jetzt mal wieder in unsere heimischen Gefilde zurückzukommen. Antonia Baum wird lesen und zwar im Rahmen des neuen Festivals Literatur Berlin und zwar am kommenden Donnerstag, den 19. März um 20 Uhr in der Georg-Büchner-Buchhandlung in Prenzlauer Berg. Danke, dass du Zeit hattest.
Ich danke für das schöne Interview.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ala ist groß, die Hoffnung klein. Das ist der Titel eines Buches des Journalisten Thomas Aders. Als Auslandskorrespondent berichtet er täglich von Elend, Krieg und Terror in 2:30, also in ganz kurzer Fernsehnachrichtenlänge. In diesem Buch erzählt er die Geschichten hinter den Nachrichten, erzählt von seinen Recherchen, er porträtiert Menschen und Orte, Unterstützer des IS und deren Opfer. Am kommenden Sonnabend stellt er sein Buch vor und zwar mit Lesung, Kurzfilm und Gespräch. Thomas Ader im Studio für Kunst und Kommunikation beim Kulturlawine e.V., der befindet sich in Weißensee in der Streustraße 42.
Ebenfalls am Sonnabend ist wieder Indie Book Day und das funktioniert so. Sie gehen am Sonnabend in einen Buchladen Ihrer Wahl und Sie kaufen ein Buch aus einem unabhängigen, kleinen, also einem Indie-Verlag. Dann fotografieren Sie das Cover des Buches oder machen ein Selfie mit dem Buch und posten das in einem der bekannten sozialen Netzwerke, Hashtag Indie Book Day. Das Ganze als gute Tat und eben um die Indie-Verlage zu stärken.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Da fehlte aber noch einer.
Ja.
Ja, also den schiebe ich dann noch nach. Wir haben nämlich die Radio 1 Bücherliste. Das ist auch eine gute Tat. Die Bücherliste wird ja jede Woche ermittelt. In der vergangenen Woche wurde wieder eine ermittelt und auch da führen wieder drei deutschsprachige Autoren diese Liste an. Jochen Diestelmeyers Berlin-Roman Otis steigt auf Rang 3. Auf Platz 2 in dieser Woche der Tag, an dem meine Frau einen Mann fand. Letzte Woche auf Platz 1, auf Platz 2 diese Woche. Und auf den Spitzenrang hat es in dieser Woche Gila Lustiger mit Die Schuld der anderen geschafft. Eigentlich ist John Williams bereits seit 1994 tot. Das hindert seine Bücher jedoch nicht, wahre Bestseller zu werden. Und dieser neue Bestseller, der neue Roman, der jetzt kein neuer Roman ist, aber jetzt endlich erscheint, nämlich Butcher's Crossing, ist neu angestiegen auf Platz 5. Und darin nimmt er den Leser mit auf eine Büffeljagd, was sich nach Prärie-Romantik und abendlichem Lagerfeuer anhört und so. Das entwickelt sich dann aber zu einem Desaster, zu einer Katastrophe, gieriger Blutrausch und so. Gabriele Seeborder aus Auerbachs Buchhandlung in Steglitz hat Butcher's Crossing gelesen und wird morgen um 16.40 Uhr in Radio 1 der Tag das Buch vorstellen. In a Manner of Speaking, Taxi to Moon, Lieblingsmusik von Gesa Ufer. Stimmt doch.
Ja, aber das ist doch großartig einfach. Musst du doch zugeben.
Ja, ganz puristisch und zurückgenommen. Ja, und er kann auch so schön gar nicht singen.
Die Gleichgültigkeit des Universums, besser kann man sie kaum auf den Punkt bringen.
So existenzialistisch drauf, oder?
Doch, doch. Ja. Aber wahrscheinlich, weil es auch langsam Zeit wird, Adieu zu sagen. Vielleicht liegt es daran. Mein Herz ist einfach so ein bisschen weich. Ja. Ich zeige Schwäche. Ja, wir haben nämlich eigentlich hier gar nicht mehr so furchtbar viel zu sagen.
Außer einen schönen Sonntagabend und so.
Machen es ganz gut.
Auf Wiederhören.
Bis dann. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.